Samstagsuni im Wintersemester 2010-2011 zum Thema Mythos in Geschichte und Gegenwart. Dritter Vortrag: Professor Sieglinde Lemke über den Mythos des American Dream und die Lebensrealität der Amerikaner.
Was soll ich sagen? Das Wetter draußen ist traumhaft und hier drin werden wir uns jetzt eine Stunde lang mit einem traumhaften Thema, wie ich finde, auseinandersetzen. Und ich habe zu diesem Zweck viele Bilder mitgebracht und auch einige Ideen. Herzlichen Dank, dass Sie alle hier erschienen sind. Ich weiß, Sie kommen hier freiwillig her, Sie brauchen keinen Schein und es ist also das genuine Interesse an der Wissenschaft und heute also auch an der amerikanischen Gesellschaft, was uns hier zusammenbringen wird. Das Thema, wie Sie wissen, der Mythos des American Dream und die Lebenswirklichkeit der Amerikaner. Der amerikanische Traum, meine Damen und Herren, ist einer der zentralen Gründungsmythen der Moderne. Seine mythische Kraft bezieht er aus einem notorischen Optimismus, der sich im Deutschen in der Zauberformel vom Tellerwäscher zum Millionär verdichtet. Dieser Mythos, dass jeder Mensch es durch eigene Leistung und Willensstärke etwas aus seinem Leben machen kann, ja gar zu Reichtum und Ansehen gelangen kann, das ist die Quintessenz des American Dream. Der Glaube an die Idee ist fast 400 Jahre alt und wirkt bis in die Gegenwart fort. Angesichts der derzeitigen politischen Situation und der Tatsache, dass Amerika in einer ihrer schlimmsten Krisen steckt, wird allseits vom Scheitern des amerikanischen Traums gesprochen. Insbesondere in den deutschen Medien. In der Süddeutschen, der Zeit und im Spiegel wurde im Vorfeld der Kongresswahlen immer wieder das Ende des amerikanischen Traums heraufbeschwört. Sie mögen einige von diesen Berichten gelesen haben. In einem sehr ausführlichen Spiegelbericht über den wirtschaftlichen Niedergang der USA geschieht dies sogar explizit. Hier liest man: Die Amerikaner träumten einen Traum, den Traum von Aufstieg und Reichtum für alle. Nun müssen die USA erkennen, wie fragil ihr System ist und wie bitter die Realität. Passend zu dieser These vom Scheitern des Traumes wählte der Spiegel ein Titelbild, in dem das S für ein Dollarzeichen substituiert wird und dieses im Begriff ist, seinen Halt zu verlieren. Da das Dollarzeichen bezeichnenderweise symbolisch für die Nation als Ganzes steht, suggeriert dieses Bild, dass das Abrutschen der Wirtschaft zum Scheitern der Nation führt. Aus den Vereinigten werden die verzweifelten Staaten von Amerika. Wenn die Amerikaner ihren legendären Optimismus verlieren, wie es weiter unten heißt, dann könnte das Dollarzeichen, sprich die Nation, auf dem harten Boden der Realität aufschlagen. Das, meine Damen und Herren, wollen wir nicht hoffen, denn dann würde es auch uns Europäern nicht mehr lange gut gehen. Die bittere Realität wird dann hier exemplarisch mit einem Foto von Obama und Geithner dargestellt und mit dem Zusatz versehen, dass die Staatsverschuldung täglich 3,2 Milliarden Dollar steigt. Ein zweites Foto illustriert die Tatsache, dass täglich 7.300 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Auf gut Deutsch: Die Supermacht hat ihre Vormachtstellung verwirkt und 10% der Amerikaner finden noch nicht einmal eine Anstellung als Tellerwäscher. Gleichermaßen benennt selbiger Spiegelartikel einen interessanten Widerspruch. der jedoch nicht weiter aufgelöst wird. Denn er zitiert eine Umfrage, die belegt, dass heutzutage nur noch 47% der US-Bevölkerung an den amerikanischen Traum glauben. Der Mythos bröckelt. Aber ist es nicht umso erstaunlicher, dass angesichts der verheerenden ökonomischen Lage jeder zweite Amerikaner weiterhin an die Machbarkeit des sozialen Aufstiegs glaubt? De facto, laut Zahlen des diesjährigen Einkommensberichts des US Census Bureau, ist die Wahrscheinlichkeit, aus dem unteren Drittel in die Mittelschicht aufzusteigen, also den Traum zu realisieren, genauso groß wie die, aus dem oberen Drittel abzusteigen. Und im internationalen Vergleich ist beispielsweise die Mobilitätsrate in Deutschland 1,5 Mal höher als in den USA. Die Mobilitätsrate der USA, also das Verhältnis selber in eine höhere Einkommensschicht als die Generation der Eltern zu avancieren, ist im internationalen Vergleich auf derselben Ebene wie die von den Philippinen und Bulgarien. Also stellt sich doch gerade hier im Rahmen unserer Vorlesungsreihe zum Mythos die interessante Frage, weshalb die Vorstellung vom American Dream bis heute eine anhaltende Faszination ausübt. Und selbst in der Negation tut sie das. Ein Grund dafür liegt meines Erachtens darin, dass sich der Mythos nicht, wie in dem Spiegelartikel suggeriert wird, auf ökonomische Aspekte reduzieren lässt. Gerade weil es hier um viel mehr geht als das Streben nach materiellem Reichtum, konnte diese Idee zu einer der zentralen Gründungsmythen der Moderne avancieren. Diese schillernde Doppelheit des American Dream, ideell materiell, wurde bereits 1931 von dem Historiker James Truslow Adams erkannt. In seiner wegweisenden Studie The Epic of America schreibt er: The American dream is that dream of a land in which life should be better and richer and fuller for every man. Also der Traum von einem Land, in dem das Leben für jeden Menschen besser und reicher und voller sein soll. Jedoch ist es nicht nur das Ringen nach den Superlativen besser, reicher, voller, sondern, er schreibt, it has been a dream of being able to grow to fullest development as a man and a woman. Das heißt, es geht also um die Möglichkeit, sich zu entfalten, ungehindert von den Grenzen, barriers, which had slowly been erected in the older civilizations. Also die Klassenschranken, die barriers, die in der alten Welt, Europa, zum Erhalt der Klassenprivilegien der oberen Klasse, also the benefit of classes, errichtet wurden, die gibt es anscheinend in Amerika nicht. In den USA hingegen würden die einfachen Menschen aus der Mittel- und Unterschicht das Anrecht auf Wohlstand nicht verweigert. Rather than for the simple human being of any and every class. Das heißt, es geht also um den common man und nicht um die privilegierte Oberschicht. Ohne diese Doppelung und die Konnotation, dass es sich hier um einen demokratischen Traum handelt, hätte diese Vorstellung vom Aufstieg und Reichtum niemals den Status einer mythischen Aussage erhalten. Mythen, wie Sie wahrscheinlich wissen, dienen bekanntlich der kollektiven Identitätsfindung und Sinnstiftung. Und sie haben wenig mit gesellschaftlichen Realitäten zu tun. Sie sind eine Überhöhung eines bestimmten Selbstbildes, ein Idealbild, das im kollektiven Sinne nationale Identität stiftet. Als Träger einer mythischen Aussage sind diese symbolisch aufgeladenen Vorstellungen essentielle Parameter, um die kulturelle und symbolische Ordnung einer Nation zu organisieren und Konsens herzustellen. Als kulturelle Bedeutungsträger sind Mythen stets erfunden. Das heißt, sie entsprechen per Definition nicht der Realität, aber sie werden im wahrsten Sinne des Wortes auch hergestellt. Das heißt, ihre Wirkungsmacht wird über die Jahrhunderte und immer wieder neu genährt. Um diese kollektiven Wunschvorstellungen am Leben zu erhalten, bedarf es also einer kontinuierlichen Arbeit am Mythos. Somit kommen wir nun zur kulturgeschichtlichen Dimension. Bevor Amerika von den Europäern überhaupt entdeckt wurde, war es schon von ihnen erfunden worden. Die Vorstellung von einer besseren Welt im Westen ist ein fester Bestandteil der Vorstellungswelt der frühen Neuzeit und lieferte den amerikanischen Entdeckern und Siedlern Antrieb für ihre Unternehmungen. Denn für die Siedler bedeutete der amerikanische Traum zunächst die Hoffnung, in der neuen Welt ein besseres und selbstbestimmteres Leben leben zu können. Sie können sich vorstellen, die ersten Siedler kamen an, hatten nichts, waren ja meistens auch selber aus der Unterschicht in Europa, und dann war es natürlich leicht, diesen Traum zu realisieren. Aber jetzt denken wir wieder zurück an die Anfänge der amerikanischen Kultur. Die ersten Siedler, die ja gekommen waren, waren religiös motiviert, die Puritaner. Und für die verkörperte der amerikanische Traum einen kollektiven Neuanfang im Sinne christlicher Tugendhaftigkeit. Im Jahre 1630 hielt der britische Puritaner John Winthrop eine berühmte Rede mit dem Titel, Sie sehen es unten, ein Modell christlicher Wohltätigkeit, die er auf der Überfahrt von England nach Amerika verfasst hatte und die er vor den insgesamt 700 Siedlern Neuenglands, wie es ja dann hieß, hielt. Darin mahnt Winthrop, der Herr wird unser Gott sein und er wird unter uns wandeln, sodass die Menschen über nachfolgende Siedlungen sagen sollen, der Herr mache sie gleich wie der von Neuengland, denn wir sind wie eine Stadt auf einem Hügel, City upon the Hill. Die Augen aller Menschen ruhen auf uns. Die ersten Amerikaner waren also vom Traum beflügelt, eine Community zu errichten, die als Vorbild christlicher Wohltätigkeit für die ganze Welt dient, und sie glaubten, mit der Besiedlung des gesamten nordamerikanischen Kontinents im Auftrag Gottes zu handeln. Diese idealistische Facette des amerikanischen Traums verbindet sich mit einer Vorstellung, die mit dem Begriff Manifest Destiny, was mit offensichtlicher Bestimmung übersetzt werden könnte, erfasst wird. Das Sendungsbewusstsein der Puritaner beflügelte, wie ich dann auch später zeigen werde, in den folgenden Jahrhunderten diverse Allmachtsfantasien und Expansionsbestrebungen. Der klassische Erfolgsmythos, der im Deutschen mit dem Motto vom Tellerwäscher zum Millionär und im Englischen mit dem Idiom von Rags to Riches, also es gibt nichts vom Dishwasher to the Millionaire oder the Busboy to the Millionaire, nein, es heißt from Rags to Riches, Lumpen zu Reichtum. Also diese Facette, die wir ja hauptsächlich kennen, ist jetzt kulturhistorisch gesehen eine weitere oder nachfolgende Facette. So ist in der Autobiografie von Benjamin Franklin, einer der Gründungsväter Amerikas, ein Philosoph und Erfinder, also der formulierte den Gedanken, dass man nur durch tugendhaftes Verhalten, Fleiß und Ausdauer zu Reichtum gelangt. In seinem Ratgeber über die Erlangung von Wohlstand schreibt er also, der Weg zum Wohlstand, Doppelpunkt, es kommt hauptsächlich auf zwei Worte an, nämlich Fleiß und Sparsamkeit. Das heißt, verschwende weder Zeit noch Geld. Wer auf ehrliche Weise so viel einnimmt, wie er nur kann, und all sein Einkommen spart, wird mit Sicherheit reich werden. Da lachen Sie. Was? Okay, ich höre hier gerade Stimmen, wer es aus unehrlicher Motivation macht, wird noch reicher. Ja, aber er glaubte noch ganz fest daran, wie ja viele Generationen nach ihm, dass nur harte Arbeit, Sparsamkeit und ein eiserner Wille zum Erfolg führen. Soweit zu Franklin. Zur gleichen Zeit im Jahre 1776 schrieben die Gründungsväter der Nation einen berühmten Satz in die Unabhängigkeitserklärung, der mit Reichtum zunächst nichts zu tun hatte. Weiß jemand, auf was ich mich jetzt beziehe? Unabhängigkeitserklärung, ein Satz, der mit Reichtum nichts zu tun hat? Genau. Dieser Satz spricht den Amerikanern ein Recht auf Life, Liberty and the Pursuit of Happiness zu. Dieses Glücksstreben samt dem Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit ist ein wichtiger Bestandteil des legendären amerikanischen Traumes. In der Formel vom Streben zur Glückseligkeit ist die dritte und weniger benannte Facette genannt. Also Manifest Destiny wäre eine weitere. Aus diesen drei Facetten speist sich die Suggestivkraft und Wirkungsmacht des amerikanischen Traums. Und alle drei, wo bleibt sie denn? Nee, da kommt sie nicht. Alle sind also diese beiden, und jetzt müssen Sie sich noch vorstellen, Manifest Destiny als dritte. Daraus möchte ich Ihnen jetzt also nahelegen, und das werde ich dann auch weiter in meinem Vortrag elaborieren, daraus speist sich die Suggestivkraft des amerikanischen Traums. Denn alle partizipieren an der Arbeit am Mythos und alle Facetten evozieren jeweils weitere mythische Botschaften, was in einem Art Schneeballprinzip zu einer steten Aufladung der mythischen Kraft führte. Gut, jetzt beginnen wir eben mit der bekanntesten Facette From Rags to Riches, die besagt, dass der Aufstieg von Armut zu Reichtum prinzipiell für jedermann möglich ist. Ungeachtet der Herkunft und des sozialen Standes kann jeder durch harte Arbeit, Fleiß und Entschlossenheit es zu etwas bringen. Jeder ist seines Glückes Schmied, denn jeder kann es schaffen, wenn er nur will. Da es bekanntlich aber nicht alle schaffen und diejenigen, die es nicht schaffen, auch nicht unbedingt selber daran schuld sind, handelt es sich hier um eine Fantasie oder eine Plattitüde, also eine unrealistische Sichtweise. Der Mythos lebt jedoch davon, dass einige Amerikaner es tatsächlich zu Ruhm und Erfolg gebracht haben. Jetzt werden Ihnen bestimmt auch viele Individuen einfallen. Mir ist John Rockefeller in Sinn gekommen, der in der Tat aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Und der es Zeit seines Lebens zu einem Vermögen von 900 Millionen Dollar geschafft hat. Und dies würde Wirtschaftswachstum und Inflation eingerechnet heute 192 Milliarden Dollar entsprechen. Somit gilt Rockefeller als einer der reichsten Menschen der Neuzeit. Aber nicht nur die Unternehmer, sondern auch Entertainer zählen zu den berühmtesten Inkarnationen des amerikanischen Traumes. Denken Sie nur an Marilyn Monroe, die bei einer psychisch labilen Mutter in prekären Verhältnissen aufwuchs. Oder der König des Rock'n'Roll, der im Ghetto aufwuchs und dessen Vater als Tagelöhner arbeitete. Ferner gibt es aber auch Schauspieler und Politiker, die ohne viel Geld nach Amerika einreisten und es zu Reichtum und Ansehen gebracht haben. Arnold ist als Sohn eines österreichischen Dorfpolizisten in ärmlichen Verhältnissen groß geworden und ist nun Gouverneur von Kalifornien. Hat ja auch eine reiche Frau geheiratet. Betrachtet man die Musikbranche, so lebt die Gattung des Hip-Hop von der Narrative der Rags to Riches, vom Ghetto ins Studio. Der Rapper 50 Cent produzierte sogar ein ganzes Album und einen Kinofilm unter dem Motto Get Rich or Die Trying. Nun, diese vier eben genannten Celebrities repräsentieren all jene berühmten Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen und Wirtschaft, die bis heute die Glaubwürdigkeit des American Dream Kraft ihrer Biografie verbürgen. Ging man im 18. und 19. Jahrhundert noch davon aus, dass Reichtum durch protestantische Tugenden hart erarbeitet wird, so assoziiert man ihn heutzutage mit den traumhaften Gagen der Hollywood-Stars. Neben diesen Ikonen amerikanischer Kultur, die eine schillernde, glamouröse Seite des American Dream verkörpern, gibt es aber, und dazu komme ich jetzt, diverse Repräsentationen in der Literatur und im Film, also fiktionale Verarbeitungen des Mythos. Hier wären insbesondere die im 19. Jahrhundert immens populären Jugendbücher von Horatio Alger zu nennen. Deshalb ist der American Dream im Englischen auch als Horatio Alger's Myth bekannt. Der Held dieser Buchreihe, Ragged Dick, der lumpige Dick, ist ein junger Schuhputzer, der durch Fleiß, Selbstdisziplin und eine Portion Glück zu Geld kommt. So erinnert sich Dick rückblickend, Zitat, an die harte Zeit, als ich nur ein dummer Schuhputzer war. Nun bin ich ein junger Mann auf dem Weg zu Ruhm und Reichtum. Diese Geschichten haben den Erfolgsmythos einer breiten jugendlichen Leserschaft vermittelt und sind geradezu Inbegriff eines unerschütterlichen Glaubens an den American Dream. Da hier Elemente des klassischen Bildungsromans mit den Genrekonventionen der Selbsthilfeliteratur verknüpft werden, sind Algiers Bestseller letztendlich Erfolgsratgeber und somit Vorläufer für die Ratgeberliteratur, die seit den 1930er Jahren mit Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, über Chicken Soup for the Soul bis zu How to Become a Millionaire, einen immensen Boom erfahren hat. Carnegies Bücher allein wurden 12 Millionenfach verkauft. Also Sie können sich diesen Umsatz gar nicht vorstellen. Dieser weiterhin boomende Sektor der Buchindustrie reagiert auf eine wachsende Nachfrage der Gesellschaft, dem Hunger nach Erfolg. Gleichzeitig aber nähren diese Bilder, die den Leser oder die Leserin vergewissern, dass man es doch schaffen kann, den Mythos vom American Dream. Diese Bücher nähren die Illusion, die den American Dream wachhält. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Roman, den wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Der bekannteste Roman des 20. Jahrhunderts zum Thema, The Great Gatsby von Francis Scott Fitzgerald. Der Held des Romans, James Getz, kommt durch dubiose Machenschaften und durch Zusammenarbeit mit der Mafia zu Reichtum und lebt nach seinem Namenswechsel, was ja typisch ist auch für die Immigranten, und durch die Zusammenarbeit mit der Mafia zu Reichtum. Und, also nach seinem Namenswechsel nennt er sich The Great Gatsby und kann eben durch seinen Reichtum in Saus und Braus leben und hedonistische Partys in seiner riesen Villa veranstalten, zu denen dann alle Neureichen aus der Gegend in ihren Luxuskarossen anreisen. Aber der Reichtum hier ist für Gatsby kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, das Herz seiner Jugendliebe zurückzuerobern, was ihm jedoch nicht gelingt. Die Welt der Reichen und Schönen entpuppt sich als eine verlogene, oberflächliche Welt, in der Reichtum mit Korruption erkauft und letztendlich die Seelenlosigkeit allem vermeintlichen Glanz überschattet. Durch die Fixierung auf den Erfolgsmythos verliert Gatsby zunehmend an Menschlichkeit. Sein materieller Reichtum geht also mit einem gravierenden Persönlichkeitsverlust einher. Indem der Autor Fitzgerald die rücksichtslose Gier nach Materialismus wie auch die moralisch korrumpierende Wirkung des Geldes kritisiert, entzaubert oder demystifiziert er den amerikanischen Traum. Einige von Ihnen werden diesen Film von 2006 kennen, Das Streben nach Glück, das den Mythos ins 21. Jahrhundert transportiert und gleichermaßen modifiziert. Basierend auf einer wahren Geschichte verfolgt der Film den Niedergang des Handelsvertreters Chris Gardner, gespielt von Will Smith. Chris' Geldsorgen führen dazu, dass ihn seine Ehefrau verlässt, er aus der Wohnung ausziehen muss und mit seinem 6-jährigen Sohn auf der Straße landet. Der Abstieg des Protagonisten wird durch Szenen im Obdachlosenheim oder der Übernachtung in einer öffentlichen Toilette der New Yorker U-Bahn eindrücklich dargestellt. Obwohl Chris tatsächlich ganz unten, im wahrsten Sinne in der U-Bahn, landet, endet der Film, wie sollte es anders sein, für eine Hollywood-Produktion mit einem Happy End. Was passiert? Der ambitionierte Chris wird durch seine praktische Intelligenz, sein sympathisches Aussehen, harte Arbeit und eine gehörige Portion Glück zum Investmentbanker. Kurz und knapp, er wird Millionär. Entsprechend der Botschaft des Films, dass der amerikanische Traum auch für die ehemals ausgegrenzten und diskriminierten Bevölkerungsschichten erreichbar ist, wird der amerikanische Traum nicht nur remystifiziert, sondern durch die Neuinszenierung mit einem schwarzen Helden auch erweitert. Ferner handelt es sich bei dieser Verarbeitung des Rags-to-Riches-Motivs um einen Rückgriff auf die von Franklin propagierte Arbeitsethik. Denn ohne seinen eisernen Willen, Fleiß und viel, viel Anstrengung, er rennt da sehr viel in dem Film, hätte Chris es sicherlich nicht geschafft. Der Titel des Films enthält eine Anspielung, wie Sie ja bereits wissen, auf die Passage aus der Declaration of Independence. Hier heißt es, lesen wir also nach, genau, wir halten die Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit zählen. Also im Gegensatz zum Ethos der Französischen Revolution ging es den Amerikanern nicht um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern um das Streben nach Glückseligkeit. Dieses Streben sollte für alle Amerikaner gleichermaßen gelten und möglich sein. Und Sie können sich denken, dass in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren damit ausschließlich weiße Amerikaner gemeint. Über diese Facette des amerikanischen Traumes hat Alexis de Tocqueville, ein französischer Botschafter, 1832 oder 35 besser gesagt, folgende Beobachtung angestellt. In Amerika zeigt sich in sozialer Hinsicht ein außerordentliches Phänomen. Man sieht die Menschen dort als gleichwertiger an, ihr Schicksal, ihre Fähigkeit, ihre Stärke betreffend, als in jedem anderen Land der Welt. Für viele Europäer des 19. Jahrhunderts, nicht zuletzt für Johann Wolfgang von Goethe, stand Amerika für den Traum der Gleichwertigkeit. Angesichts der in Europa herrschenden Standesunterschiede und des Standesdünkels erschien ihnen Amerika als klassenlose, demokratische Gesellschaft. In diesem Sinne steht der amerikanische Traum für die Hoffnung, dass jeder unabhängig von Herkunft, Rasse und Religion prinzipiell eine Chance hat, etwas aus seinem Leben zu machen. Eben dieses Versprechen von Chancengleichheit, einem selbstbestimmten Leben und der Aussicht auf persönliches Glück hat Millionen von Europäern, besonders im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, dazu bewogen, ihre Heimat zu verlassen, die lange Überfahrt per Schiff auf sich zu nehmen und die amerikanische Staatsbürgerschaft zu beantragen. In freudiger Erwartung auf die nahende Ankunft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten standen die Emigranten buchstäblich an der Reling ihres Überseedampfers und schauten hoffnungsvoll auf die Küste von New York. Was erblickten sie? The Statue of Liberty symbolisiert wie kein anderes Denkmal die Hoffnung der Neuankömmlinge auf ein freieres und besseres Leben. Dies liegt zum einen an dem Standort der Statue of Liberty direkt neben Ellis Island, denn die US-Immigrationsbehörde auf Ellis Island hat zwischen 1882 und 1954 insgesamt 20 Millionen Pässe ausgestellt und somit 20 Millionen meist Europäern den Zugang zum amerikanischen Arbeitsmarkt ermöglicht. Somit steht sie für den amerikanischen Traum. Aber des Weiteren spielt die Symbolik der Statue eine ganz große Rolle. Die Schiefertafel mit dem Datum der amerikanischen Unabhängigkeit, das kann man jetzt hier nicht sehen, also innen drin steht 4. Juli, das Diadem mit 7 Zacken entsprechend der 7 Kontinente sowie der erhobene Arm mit der leuchtenden Fackel. Diese Insignien stehen für die Demokratie, die Aufklärung und die Mission, diese Werte auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die starke Ausstrahlung dieser Skulptur wird durch die Wunschfantasien und Projektionen der Einwanderer noch verstärkt. Wie die Einwanderer die Statue wahrnahmen, lässt sich aus dem folgenden Zitat eines Immigranten italienischer Abstammung erschließen. Edward Corsi erinnert sich an seine Ankunft in der Neuen Welt und speziell vor den Toren New Yorks. Zitat: Als wir uns der Küste näherten, zeichnete sich die Freiheitsstatue schattenhaft im Sonnenaufgang ab. Plötzlich kehrte Stille auf Deck ein. Dieses Symbol von Amerika, dieser enorme Ausdruck von dem, was uns allen über die tiefe Bedeutung dieses Landes, in das wir einreisten, gelehrt wurde, erweckte Ehrfurcht in den hoffnungsvollen Immigranten. Die überlieferte kulturelle Bedeutung Amerikas überlagert sich also mit der immensen Erwartungshaltung hinsichtlich des persönlichen Glücks. Das erhabene Gefühl, von dem Corsi hier spricht, angesichts der monumentalen Skulptur, vermischt sich mit dem imaginären Konstrukt des amerikanischen Traumes. So repräsentiert die Freiheitsstatue eben nicht nur Liberty, sondern auch the pursuit of happiness. Kein Wunder, dass in diversen Schulbüchern die Lektion zum American Dream mit einer Illustration der Freiheitsstatue verknüpft wird, wie dieser Lesson Plan verdeutlicht. Zudem, und das möchte ich kurz erwähnen, ist der Terminus amerikanischer Traum in der Entstehungsgeschichte dieser Statue belegt. Die Freiheitsstatue wurde, wie Sie ja sicher alle wissen, von dem aus Colmar stammenden Bildhauer Frederic Bartholdi konzipiert. In Briefen an seine Mutter hat Bartholdi sein ambitiöses Projekt, eine monumentale Statue vor den Toren New Yorks, als Wahrzeichen französisch-amerikanischer Freundschaft zu errichten, explizit als seinen amerikanischen Traum bezeichnet. Auch wenn es von der ersten Idee bis zur Realisierung 20 Jahre dauerte, so hat Bartholdi seine Vision, seinen Traum tatsächlich verwirklicht. Soweit zu der janusköpfigen Doppelheit des amerikanischen Mythos. Das Rags-to-Riches-Motiv und die Idee vom materiellen Reichtum konnte nur in der imaginären Verschmelzung mit der Vision von Chancengleichheit, also Reichtum, in ideeller Sicht seine volle Wirkungsmächtigkeit entfalten. So, jetzt kommen wir zu der dritten Facette, die weniger bekannt ist: The Manifest Destiny. Die Ursprünge der Vorstellung von einer offenkundigen Bestimmung wurzeln, wie gesagt, im puritanischen Gedanken, ein von Gott aus erwähltes Volk zu sein. John Winthrops Sendungsbewusstsein und die selbst erklärte Mission, in der neuen Welt eine vorbildliche moralische Ordnung zu etablieren, brachte jedoch auch seine Schattenseiten hervor. So kommentierte Winthrop die Erkrankungswelle unter den Ureinwohnern Amerikas folgendermaßen: Was die Eingeborenen hier angeht, so hat Gott sie gestraft, dass im Umkreis von 300 Meilen die meisten von ihnen von den Pocken hingerafft wurden, die jetzt immer noch unter ihnen wüten. Dadurch hat Gott unseren Anspruch auf diesen Ort bekannt gegeben. So scheint für Winthrop der Genozid der Indianer, wenn nicht Gott gewollt, so doch von Gott gesegnet. Dieser missionarische Geist und die Geister, die er rief, sollten im Zuge der fortschreitenden Kolonialisierung des Landes sich weiter ausbreiten und zu blutigen Konflikten mit den Indianern führen. Die sogenannte Doctrine of the Manifest Destiny legitimiert die Expansion nach Westen und die Überlegenheitsansprüche der europäischen Siedler über die Indianer. Von 1600 bis 1900 starben insgesamt 1,5 Millionen Indianer und in dem Massacre of Wounded Knee im Dezember 1890 ermordeten US-Truppen mehr als 300 wehrlose Indianer, unter ihnen Frauen und Kinder, an einem einzigen Tag. Diese Karikatur bringt den zugrunde liegenden Sachverhalt sehr treffend auf den Punkt. Die Idee von Manifest Destiny bzw. das kolonialistische Sendungsbewusstsein lieferte die ideologische Rechtfertigung, Indianer zu töten. Diese selbige Vorstellung, dass amerikanische Ideale geschützt und verbreitet werden müssen, stand ebenso Pate im mexikanisch-amerikanischen Krieg von 1846 bis 1848, der zur Annexion ehemaliger mexikanischer Territorien führte, die dann als New Mexico, Texas und Kalifornien der amerikanischen Staatengemeinschaft einverleibt wurden. Die Idee von Manifest Destiny zieht sich durch die gesamte Geschichte Amerikas. Sie dient der Legitimierung von Gewalttaten, die angeblich im Auftrag einer höheren Mission, aber letztendlich aus Expansionsbestrebungen und machtpolitischen Interessen vollzogen wurden. Im 20. Jahrhundert proklamierte Bush Senior ebenso die Idee von Manifest Destiny, um militärische Invasionen in Lateinamerika zu legitimieren, die als vorbildhafte begriffene amerikanische Demokratie verstand sich als Hüter der Menschenrechte und Freiheit. Nun, die fatalen politischen Folgen und Konsequenzen Amerikas Selbsternennung zur Weltpolizei werden in dieser Karikatur pointiert dargestellt. Der blutrünstige US-Adler ist im Begriff, Lateinamerika auszusaugen. Auch im 21. Jahrhundert lebt diese Vision einer durch militärische Mittel herbeigeführten besseren Welt fort. Wie diese vom US-Verteidigungsministerium während der Bush-Ära veröffentlichte Fotomontage illustriert. Mit einer Geste der Entschlossenheit weist Donald Rumsfeld in die Zukunft. Die Kurzformel Operation Iraqi Freedom suggeriert, dass es Amerikas Mission sei, die Demokratie im Irak zu verbreiten. Während in diesem Propagandafoto die Idee implizit präsentiert wird, macht diese Fotomontage die unmittelbare Verbindung von Manifest Destiny, rücksichtslosem Expansionspolitik und Krieg explizit deutlich. Was hier jedoch nicht gezeigt wird, sind die beträchtlichen Kosten. Die Militärausgaben unter Bush zwischen 2001 und 2009 betrugen insgesamt 910 Milliarden Dollar. Damit einhergehend stieg das Haushaltsdefizit von 2001 auf 2005, wie Sie hier sehen, von 6 auf 8 Billionen Dollar. Während der Bush-Ära hatte sich das Defizit letztendlich verdoppelt. Und diese Statistik hört 2,5 auf, aber zur Zeit von Obamas Amtsantritt im Januar 2009 waren es sage und schreibe 12 Billionen Dollar. Von 6 auf 12. Nachdem wir also die im amerikanischen Dream geronnene Dreiheit, ökonomische Mobilität, Rags to Riches, Chancengleichheit und die Dialektik von der selbsternannten Mission und der von Machtinteressen geleiteten Expansionsbestrebungen festgestellt haben, möchte ich auf Barack Hussein Obama zu sprechen kommen. Seinen Wahlsieg verdankt der junge Amerikaner mit dem multikulturellen Hintergrund der kollektiven Faszination mit dem amerikanischen Traum. Unter anderem. Wie man in seiner Biografie nachlesen kann, ist der Harvard-Absolvent ein lebendiger Beweis für den Erfolgsmythos. Was im Englischen anklingt, wird in der deutschen Übersetzung ganz explizit. Obama selbst inszenierte sich in seiner Amtseinrede darüber hinaus selber als verkörperter amerikanischer Traum. So sagte er: Mein Vater wuchs als Ziegenhirt in Kenia auf, mein Großvater war Koch, ein Hausdiener für die Briten, aber mein Großvater hatte größere Träume für seinen Sohn. Durch harte Arbeit und Durchhaltevermögen bekam mein Vater ein Stipendium, um an einem magischen Ort zu studieren. Amerika. Das schon für so viele ein Leuchtfeuer der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeit war. Immer wieder betonte er in seinen Reden, dass seine persönliche Geschichte nur in Amerika möglich sei. Obamas Erfolgsgeschichte steht in der Tradition eines langen politischen Kampfes der Black Civil Rights Movement, die ihrerseits im Namen des American Dream die Ideale politischer und sozialer Gerechtigkeit propagierte. Im Jahre 2010 ist der Obama-Mythos passé. Der Lack ist ab. Obama hat seine Rolle als Messias verloren. Seine Kritiker und Feinde sehen in ihm den sozialistischen Hitler oder gar Teufel und wünschten sich, dass er abtreten würde, wie hier zu sehen. Interessanterweise werden diese Wunschfantasien seiner Kritiker in diesem Bild mit der Hoffnung auf einen neuen amerikanischen Traum verknüpft. Zu Deutsch: Der American Dream ist tot, lang lebe der American Dream. So, jetzt zur Lebenswirklichkeit der Amerikaner heute. Diese sind Ihnen sicherlich aus den Medien hinlänglich bekannt. Die Verweise auf den Spiegel tun ihr Übriges. Wir alle haben diese Hyobsbotschaften über die abrutschende Mittelschicht mit ihren immensen, nicht nur privaten Kreditschulden, sondern Hypothekenschulden gehört und dass täglich tausende Arbeitsplätze eingestampft werden. Die fetten Jahre sind vorbei. Aus ist der Traum, wie es hier zu sehen ist. Und um es in Zahlen auszudrücken, 40 Millionen Amerikaner leben heutzutage in Armut. Das sind ungefähr 15% der Bevölkerung, laut offizieller Zahlen des US Census Bureaus. Wenn man jetzt aber, und das wird in den Medien eben nie getan, die Armutsberechnungsmaßstäbe der EU veranschlagt, ja, dann ergibt es ganz andere Zahlen. In dem Fall, ich habe das dann durchgerechnet, wäre die Armutsrate bei 25%. Also ein Viertel des Kuchens wäre jetzt rot. Das heißt aber übersetzt auch, dass jeder vierte Amerikaner unterhalb des Existenzminimums lebt. Das klingt jetzt horrend, ja? Aber weiß ich nicht, für viele von Ihnen, die in den letzten ein, zwei Jahren in Amerika waren, ist es auch sehr deutlich, wenn man nur als Tourist einreist, dass eine gewisse Verarmung nicht nur der Menschen, sondern auch der ganzen Infrastruktur dort stattgefunden hat. Seit der Finanzkrise haben sich also die ökonomischen Verhältnisse drastisch verschlimmert. Wie Sie hier sehen, ist die Arbeitslosigkeit seit 2008 ums Doppelte angestiegen. Und täglich werden, hier ist also die Zahl, 7200 Arbeitsplätze eingestampft. Aber wie gesagt, das sind alles nur Statistiken, nur abstrakte Zahlen, die uns nicht unbedingt etwas sagen darüber, wie die Lebensrealität der Amerikaner heutzutage aussieht. Betrachtet man ein Bild wie dieses, ahnt man vielleicht die Lebenswirklichkeit dieses Amerikaners, der ehemals ein Eigenheim besaß und nun homeless ist. Was tut jemand, der sein Haus räumen muss? Gut, viele obdachlose Amerikaner der ehemaligen Mittelschicht kaufen sich ein Zelt und ziehen in eine der sogenannten Tent Cities, die in den vergangenen Jahren an den Stadträndern wie Pilze aus dem Boden sprießen. Hier sehen Sie Barbara, die in einer Zeltstadt eine Autostunde östlich von Los Angeles wohnt. Barbara bekommt keine Social Security, keine staatliche Unterstützung whatsoever. Sie lebt seit 2 Jahren in diesem Zwei-Mann-Zelt ohne Elektrizität. Barbaras Familie kann ihr leider auch nicht helfen, weil ihrer Mutter geht es auch nicht gerade besonders gut. Aber dafür hat sie eine erwachsene Tochter, die es gewissermaßen geschafft hat, weil sie nämlich zurzeit eine Ausbildung als Pilotin an einer Militärakademie vollzieht. Sie sehen die stolze Mutter. Brad hat sein Zelt schräg gegenüber. Er ist 57 Jahre alt und war früher ein gut verdienender Profi-Footballspieler und später Lehrer. Die Scheidung, die Schulden, der Alkohol gehören zu den Stationen seines Abstiegs. Also Brad hat Pech gehabt, auf gut Deutsch. Von ganz oben, wilde Partys, er erzählte mir irgendwie eine Begegnung mit Bill Murray, bis ganz unten hier in der Zeltstadt. Hier sehen Sie Margaret nach ihrer ersten Nacht auf der Straße. Am Vorabend hatte ihr Ehemann sie aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Am Morgen begegnete ich ihr auf dieser Parkbank in Ontario's Tent City. Jedoch, muss man noch dazu sagen, konnte sie jetzt nicht einfach nur ein Zelt aufschlagen und da sein, weil diese spezielle Zeltstadt städtisch organisiert ist. Das heißt, man muss sich anmelden, man muss sich registrieren, es werden nur die reingelassen, die also auch eine Permit haben. Und das dauert mal ungefähr eine Woche, bis das ganze Paperwork vollzogen ist. Dies, meine Damen und Herren, sind nur 4 Einzelschicksale. Die Begegnung mit diesen Menschen hat mir eine gewisse Ahnung davon vermittelt, wie sich die Lebensrealität dieser Amerikaner, die durch die Maschen des amerikanischen Traums gefallen sind, eventuell anfühlt. Der Mythos vom American Dream ist so vielschichtig, dass sogar die Hilfsorganisationen, die versuchen, den Verlierern des amerikanischen Traums eine neue Chance zu geben, auf eben diese Rhetorik zurückgreifen. Unter dem Slogan, Sie sehen es ganz oben, Together we dream, versucht das Central City Community Outreach Program, CCO, denen, und es ist da auch geschrieben, 68 in dem zweiten Absatz, 68.000 Homeless, die es allein in Los Angeles gibt, Ja, also wir haben in Freiburg 220.000 Einwohner, in New York, in Los Angeles sind es also 68.000 Homeless. Denen soll hier geholfen werden seitens der Central City Community Outreach. Und diese Organisation will also speziell den Familien und Kindern, die in Obdachlosenheimen, Welfare-Hotels oder auf der Straße in dem sogenannten Skid Row leben, unterstützen. Die CCO stellt zum Beispiel eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder, die im Alter von 6 bis 16 Jahren sind, bereit, sodass diese jungen Menschen eine Chance zur Entfaltung, Anleitung und ein warmes Mittagessen bekommen. Auf der Webseite liest man, dass diese Kinder unter unvorstellbaren Bedingungen, unimaginable conditions, aufwachsen, da sie in Heimen, Notunterkünften und auf Parkplätzen wohnen, parking lots as their homes. They barely survive. Deshalb hat CCO ein Thanksgiving Fundraiser gestartet. Shoes that fit and boxes of love heißt dieser, womit die Familien, die also im Einzugsbereich der Skid Row leben, an Thanksgiving eingeladen werden. Thanksgiving war übrigens am Donnerstag, vorgestern. Und sich zu diesem Anlass jedes Kind ein paar neue Schuhe, Shoes that fit, aussuchen durfte. Und zusätzlich gab es eben so eine Box mit liebevoll zusammengesuchten Lebensmitteln für die fürs Feiertagsessen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie also jetzt aufrufen, mit 1 Euro diese Aktion zu unterstützen. Die Adventszeit ist bekanntlich eine Zeit der Nächstenliebe und in diesem Sinne fände ich es schön, wenn wir aus Deutschland in einer Art umgekehrten Luftbrücke ein symbolisches Care-Paket in die USA versenden würden. Danke. Am Ende des Gangs, wenn Sie hier hinten rausgehen, auf dem Gang hinter diesem Raum, habe ich eine Holzkiste und eine grüne Tasche dafür bereitgestellt. Herzlichen Dank im Voraus. Also ich weiß, wo das hingeht. Ich habe diese Kinder da besucht und wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und wir sind ja noch in der Position, dass wir geben können. Das ist ja das Schöne. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema zurück. Die Schriftstellerin Ursula Le Guin sagte unlängst sehr treffend, Erfolg ist der amerikanische Traum, den wir weiterhin träumen können, weil 40 Millionen von uns mit wachem Auge in der schrecklichen Realität von Armut leben. Besser könnte man das dialektische Verhältnis von Reichtum und Armut nicht artikulieren. Somit wäre ich am Ende meiner Präsentation angelangt, die genau an der Stelle aufhört, an der mein gegenwärtiges Forschungsprojekt im Frier, Sie erwähnten es bereits, ansetzt. Also im Rahmen dessen arbeite ich im Moment an einem Buch über Repräsentationen von Armut, künstlerischen Repräsentationen von Armut in der amerikanischen Gegenwartskultur. Ein spannendes Thema, über das es viel zu sagen gäbe. Diesen Vortrag möchte ich deshalb mit einem berühmten Foto von Margaret Borky White aus der Depressionsära abschließen, weil es auch eine künstlerische Repräsentation ist. Die obere Bildhälfte präsentiert uns den Mythos vom American Way of Life. Das harmonische Familienleben und die inszenierte Leichtigkeit wird durch die untere Bildhälfte konterkariert. Am unteren Rand bricht die Lebenswirklichkeit der 30er Jahre jäh in den Bildraum. Die Schlange derjenigen Amerikaner, die Barack oder vielmehr Michelle Obamas Vorfahren sein könnten, wirft einen langen, düsteren Schatten auf den Mythos, der seit 400 Jahren kaum an Wirkungskraft verloren hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.